Zunächst herzlichen Dank für die Lieder, die Christus als unsere Hoffnung so nahe gebracht haben. Persönlich ganz besonders für das Lied „Die Ewigkeit ist mein Zuhause“. Wenn ich das höre, kommen mir Tränen. Dieses Sehnen, dass wir alle einmal bei Jesus zu Hause sind. Und das hat angefangen mit Karfreitag und Ostern, seiner Auferstehung. Ja, ihr liebe Gemeinde, ihr lieben Zuhörer, letzten Sonntag sind Clarice und ich zur Gemeinde gekommen und da kommt uns Evgeni, der ukrainische liebe Bruder, entgegen und ruft uns auf Deutsch zu: „Der Herr ist auferstanden." Wir antworten kräftig: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden." Welch ein Gruß, welch ein Empfang, welch ein Erinnern, welch eine Freude. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ostern, der Tag großer Hoffnung. Jesus lebt. Danke, lieber Bruder. Das werden wir nie vergessen. Der Auferstandene, Gottes Sohn, ist unsere Hoffnung. Unsere alleinige Hoffnung. Auch heute, datummäßig ist zwar Ostern vorbei, aber am ersten Tag, so berichtet es die Bibel, der Woche ist Jesus auferstanden. Und laut Apostelgeschichte 20 kamen jeweils am ersten Tag der Woche die Christen zusammen zum Gottesdienst. So ist eigentlich jeder Sonntag zugleich eine Erinnerung an Ostern, den Tag der Auferstehung von Jesus Christus. Und das ist die ultimative Hoffnung von uns Christen. Karfreitag und Ostern gehören zusammen. Ohne Karfreitag gibt es keine Ostern. Das heißt, ohne den Tod, das Sterben von Jesus Christus, gibt es keine Auferstehung von den Toten. Aber Karfreitag ohne Ostern gibt keine Zukunft in der Herrlichkeit mit Jesus. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann werden wir es auch nicht tun am Ende der Tage. Paulus sagt das so: Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, dann sind wir die elendesten Menschen. Am Karfreitag gab es viele vermeintliche Sieger, aber auch viele Verlierer. Zum Ersten, weil endlich der Ruhestörer, der Volksaufliegler, der Gotteslästerer und vieles mehr, Jesus Christus, endgültig beseitigt wird. Andererseits, weil die große Hoffnung seiner Anhänger, Jesus Christus, der Heilsbringer, der Befreier, der Wundertäter, der, welcher alle Macht hatte, der Israel befreien sollte, brutal am Kreuz zu Tode gebracht wird. Und dann am dritten Tag ist plötzlich Ostern. Die vermeintlichen Sieger von Karfreitag werden zu den großen Verlierern. Und die vermeintlichen Verlierer von Karfreitag plötzlich zu Siegern. Ich möchte das in drei Punkten erläutern. Erstens eine trügerische Hoffnung. Zweitens zerstörte Hoffnungen. Drittens die lebendige Hoffnung. Eine trügerische Hoffnung, das ist das Erste. Es ist Ostern, Osternachmittag vielleicht. Pilatus sitzt in seinem Regierungszimmer. Da bekommt er unangemeldeten Besuch von Jesus. Ich könnte mir folgenden Dialog vorstellen. Hallo Pilatus, wer bist du? Wer hat dir erlaubt, einfach in mein Regierungszimmer zu kommen? Wache, wache! Halt, halt! Die Wachen können nichts dafür. Lass sie draußen. Ja, kennst du mich nicht mehr? Nein, wer bist du? Was willst du? Kennst du diese Hände? Ich bin Jesus. Du hast mich doch verhört, mit mir gesprochen und du kennst mich nicht. Du hast mich doch kreuzigen lassen vor 3 Tagen, unschuldig, ohne fairen Prozess. Was sagst du dazu? Ah, du schweigst, obwohl du gewusst hast, dass die geistlichen Führer mich aus Neid überantwortet haben. Was sagst du dazu? Du schweigst. Ja, du hast ja auch geschwiegen, als ich dich fragte. Du hast mich auspeitschen lassen, verspotten lassen. Du hast mir eine Dornenkrone auf den Kopf setzen lassen. Dabei habe ich dich doch gewarnt. Habe ich dir nicht gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert werde. Habe ich dir nicht gesagt, ich bin ein König. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Hat dich nicht deine Frau gewarnt, die eine schlimme Nacht hinter sich hatte mit einem Traum? Und dann dieses lächerliche Händewaschen in Unschuld. Dabei hast du doch genau gewusst, es gibt keinen neutralen Boden. So billig kommst du nicht davon. Dann die lange Finsternis, mein schneller Tod, deine kümmerlichen Siegel auf dem Stein vor dem Grab, das Aufstellen der Wachen für einen Toten, lächerlich, das Erdbeben. Nun bin ich auferstanden, das Grab ist doch leer, du weißt das doch. Deine Wachen haben es dir sicher gemeldet, übrigens, sie können nichts dafür. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Denk darüber nach. Und fort ist Jesus. Nein, dieses Gespräch steht nirgends in die Bibel, in der Bibel. Die Personen, die Jesus besuchen könnte, wären austauschbar. Hannas und Kaiphas, die hohen Priester, Herodes, den König, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Obersten des Volkes, die Spötter, diejenigen, die ihn angespuckt haben, ausgepeitscht haben. Die Personen wären austauschbar. Jesus hätte mit jedem reden können. Die Auferstehung aber von Jesus Christus stellt alles auf den Kopf. Die trügerische menschliche Hoffnung auf den vermeintlichen Sieg, dass Jesus endgültig beseitigt ist, wird brutal zerstört. So werden sie zu den größten Verlierern der Weltgeschichte. Sie werden hoffnungslos ohne Jesus. Aber Jesus besucht nicht seine Feinde. Er besucht nicht die Schuldigen und fordert Rechenschaft. Jesus offenbart sich auch nicht seinen Jüngern, den Bekannten, den Wortführern, denn sie sollten ja Gottes Heilsplan kennen. Nein, er geht zuerst zu den einfachen Nachfolgern, den Unbekannten. Am Grab offenbart er sich Maria Magdalene, anderen Frauen, und dann begleitet er 2 Jünger aus dem erweiterten Kreis und nicht die 11 Apostel. Sie, diese beiden Jünger, Emmaus-Jünger genannt, stehen stellvertretend für die große Schar der gläubigen Christen damals. Und so komme ich zum nächsten. Zerstörte Hoffnungen. Hier ist die Karte von Jerusalem und Emmaus. Circa 11 Kilometer, gut 2 Stunden unterwegs. Ein anderer Schauplatz. Da sind zwei unterwegs und reden miteinander. 2 Stunden wäre der normale Weg, gut 2 Stunden. Aber mit einem sorgevollen Herz geht man langsam, hält man inne. Und im Laufe dieses Gesprächs untereinander wird klar, was die große Not dieser beiden Emmaus-Jünger ist. Eine eigentliche Krankheitsgeschichte ohne äußere Symptome, dafür viele, viele innere. Ihr Herz ist massiv geschädigt. Ich werde die Verse jeweils nicht mehr lesen. Ihr habt sie schon gehört und könnt sie da mitverfolgen. Das Herz ist krank geworden, wegen einer riesigen Enttäuschung. Sie können es nicht einordnen. Und dieser Weg, den sie gehen, ist zugleich eine großartige, zärtliche Begegnung, wie Seelsorge funktionieren soll. Das einfach noch zwischendurch. Sie drücken es folgendermaßen aus. Es geht um Jesus von Nazareth. Ist er doch nicht so mächtig. Alles, was sie erlebt haben, alles, was ihnen begegnet ist, was sie gehört haben, sagt das Gegenteil. Ihre Erfahrungen mit Jesus sind das eine, die Tatsache seines Sterbens das andere. Es gibt in jedem Leben, in deinem und in meinem Leben, Ereignisse, die außerhalb der persönlichen Bandbreite liegen, über die man nicht gerade so schnell hinwegkommt, die einem aus dem Gleis werfen. Da stirbt ein Kind, da verliert jemand plötzlich seine Arbeit, da wird plötzlich ein Christ stark verleumdet. Aus heiterem Himmel heraus, große Ungerechtigkeit erfährt ihm, da bricht eine Ehe auseinander und so weiter. Für jeden von uns liegt die Grenze des Zumutbaren an einem anderen Ort. Bei den einen mehr oder weniger weit weg, bei den anderen viel näher. Aber es ist doch oft so in unserem Leben, wie wenn der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Wenn wir ins Bodenlose stürzen und uns von Gott verlassen fühlen. Oder zumindest nicht verstanden. Wir hatten doch so gehofft. Wir haben es in der Einleitung gehört. Haben wir uns getäuscht mit Jesus? Ist letztlich dein und mein Glaube eine einzige Wahnvorstellung? Ja, warum hat Gott nicht eingegriffen? Warum hat Gott das nicht aufgehalten, verhindert? Existenzielle Fragen beschäftigen die beiden unterwegs. Sie stehen vor einem riesigen Scherbenhaufen. Was nun? Das nagt am Herzen. Und dann kommt noch dazu, sie hatten gehofft. Sie hatten so gehofft, endlich den Befreier von Israel zu erleben. Seit Jahren leidet das Volk unter der römischen Besatzung. Sie leidet nicht nur unter den Römern, sondern auch unter der unbarmherzigen Knechtschaft der geistlichen Elite, Hohepriester, Pharisäer, Schriftgelehrte. Und da ist doch dieser Hoffnungsträger, Jesus, der Barmherzige, der Frieden stiftet, Jesus, der Wunder tut, Jesus, der das Brot vermehrt, der Kranke heilt, der selbst Tote auferweckt. Jesus, der Dämonen ausgetrieben hat. Jesus, der gegen das geistliche Establishment angetreten ist. Jesus, ein Mann, der sich nicht einschüchtern lässt. Nimm einem Menschen die Hoffnung, er geht zugrunde. Nimm einer Pflanze das Licht, sie geht kaputt. Wir hatten so gehofft. Ich habe so gehofft. Und dann ist alles anders. Wie ein Verbrecher gekreuzigt, entsorgt. Und wir hatten so gehofft. Kennst du dieses Gefühl? Ich wiederhole, ich habe so gehofft. Denn die Emmaus-Jünger gibt es nicht nur 33 nach Christus, sondern auch heute, 2026. Wir hatten so gehofft und die Hoffnung ist geplatzt. Abgrundtiefe Enttäuschung. Dann kommt noch etwas weiteres dazu. Ihr Kopf, ihr Denken ist verwirrt. Die Frauen berichten, das Grab ist leer, sie haben Jesus nicht gesehen. Dann gehen die Jünger und haben ihn auch nicht gesehen. Kreuzigung ist eine sichtbare Realität. Da kann man zuschauen, mit eigenen Augen sehen. Ob man das Ganze versteht oder nicht, weiß ich nicht. Aber die Auferstehung ist etwas ganz anderes. Da ist niemand dabei gewesen. Einfach am Ostermorgen ein leeres Grab. Ein Grab, das mit einem schweren Stein verschlossen war, das versiegelt war von römischen Soldaten, bewacht war, ein leeres Grab unter diesen Umständen, da kommt das Denken nicht mehr mit. Zuerst die Hoffnung zerstört und jetzt noch das, noch etwas, was sie nicht begreifen können, etwas, das noch nie da gewesen ist. Jesus soll nicht mehr da sein, gestohlen, auferstanden. Nicht nur das Herz schmerzt, auch der Kopf, das Denken kommt nicht mehr mit. Und dann kommt noch etwas dazu. Ihre Augen sehen nicht mehr klar. Doch es war, haben wir gehört, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten Jesus nicht. Ja, was tun denn die Jünger in ihrer Not? Sie gehen miteinander, eine Zweierschaft. Ich muss weg von hier, sagt vielleicht der eine zum anderen. Kommst du mit nach Emmaus? Weg von hier. Da unterwegs haben wir doch Zeit, miteinander zu sprechen, miteinander zu reden, den Kopf auszulüften. Vielleicht hilft es. Dabei gehen sie symbolisch vom Zentrum ihres Glaubens, Jerusalem, Kreuz, weg. Sie verlassen den Gekreuzigten und Auferstandenen. Sie verlassen im Prinzip das Zentrum ihres Glaubens. Denn fortan dreht sich alles nur noch um sich selbst. Ihre Enttäuschung, ihre Hoffnungslosigkeit, sodass die folgende Handlung symptomatisch ist. Sie sprechen miteinander. Sie wollen klarkommen, einander helfen. Da braucht es Austausch, miteinander reden. Und das geht besonders gut, wenn man miteinander unterwegs ist. Habt ihr das auch schon erlebt? Unterwegs entstehen so fantastisch gute Gespräche, auch am Tisch, aber unterwegs geht es noch viel besser. Da versteht man einander besser, man hat Gleiches erlebt, man spricht vom Gleichen, gute Ratschläge, gute Hilfsangebote, aber sie gehen vom Zentrum weg. Und dann passiert etwas. Diese Woche ist dieses Bild, das Titelbild des Magazins Idea, das hat mir so gefallen. Dieses Mitgehen von Jesus, ohne dass sie es merken. Und oft ist es schon so, auch in meinem, in unserem Leben, dass Jesus bereits mitgeht in der Not, ohne dass wir es merken. Und sie weihen ihn ein, diesen Dritten. Sie erzählen, das tut gut, einfach erzählen. Und das Interessante ist, Jesus hört seine Lebensgeschichte. Sie können ihr Herz leeren, sie können ihren Kopf leeren. Und sie merken gar nicht, dass es Jesus ist. Sie merken zwar, da ist einer, der mitgeht und Antwort geben kann, aber ihre Augen sind immer noch verschlossen. Erzählen vom Schweren tut immer gut, schafft eine momentane Erleichterung. Und sie sagen ihm sogar, ja, wir haben so gehofft. Dann lassen sie es zu, das hat mich am meisten überrascht, dass er ihnen Handfestes sagt. Ihr unverständigen Leute. Luther sagt das noch krasser. Ihr Toren und trägen Herzens. Die Elbefelder sagt, ihr unverständigen und trägen Herzens. Hey, das ist starker Tobak. Da geht einer mit, sie sagen ihm alles, was ihr Herz bewegt. Und dann ist seine Antwort, ihr Toren und trägen Herzens, ihr unverständigen Leute. Sie kennen den Wanderer nicht, aber sie akzeptieren das. Das zeigt die Tiefe ihrer Herzensnot. Der Verstandesnot. Sie greifen jeden Strohhalm, um ihre Orientierung zu bekommen. Sie hören willig zu. Und da geschieht etwas ganz Großartiges. Da hält Jesus eine Bibelstunde. Oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Wenn Jesus das ganze Alte Testament erklärt. Er fängt an bei Mose und geht weiter, das könnten wir noch später lesen, zu den Psalmen und dann zu den Propheten. Was macht hier Jesus? Er führt die Jünger, die verzweifelt sind, zum Wort Gottes zurück. Das Wort Gottes als einzige sichere Basis. Und mit dem Wort Gottes führt er sie zu sich zurück. Und darum ist es auch klar, dass die sagen, bleib doch bei uns, als sie endlich in Ephesus sind. Bleib bei uns. Es ist schon Abend. Der Tag hat sich geneigt oder geht zu Ende. Ja, und so sind sie in Emmaus. Ihre Not, ihre Täuschung, ihre zerstörte Hoffnung ist geblieben. Dabei ist doch Jesus mitgegangen. Doch noch immer waren ihre Augen nur auf sich gerichtet. Auf sich selbst, auf ihre Enttäuschung, auf die vergebliche Hoffnung, die zerstörte Hoffnung. Dabei hat sie doch Jesus in Gottes Wort, dem Alten Testament, unterrichtet. Aber gehört ist noch nicht verstanden. Verstanden ist noch nicht geglaubt. Der Durchbruch hat noch nicht stattgefunden. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Die neue lebendige Hoffnung. Seht, in Auseinandersetzungen braucht es manchmal nur einen Tropfen und das Fass überläuft. Es kommt zum Streit. Aber es gibt auch das Umgekehrte. In Gottes Seelsorge etwas Kleines, eine Geste, eine einfache Handlung, ein befolgter Ratschlag oder was auch immer. Und die Not des Herzens ist plötzlich wie weggeblasen. Bei den Emmaus-Jüngern ist es ein gemeinsames Nachtessen. Der Text ist ganz schlicht, aber von einer unendlich großen Zartheit und Tiefe. Er nahm das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Haben sie seine Nägelmale nicht gesehen? Haben sie ihn an der Art und Weise, wie er das Brot gebrochen hat, erkannt? Oder in der Art, wie er seinem Vater gedankt hat? Ich weiß es nicht, was der letzte Auslöser war. Es heißt ganz einfach, ihre Augen wurden geöffnet. Und sie erkennen ihn. Sie haben ihren Jesus wieder. Dann verschwindet er. Doch dieser Moment des Brotbrechens genügt. Und jetzt ist alles klar. Jetzt begreifen sie, was Jesus ihnen in der Wanderbibelstunde gesagt hat. Es musste so kommen. Sie müssen nicht mehr argumentativ überzeugt werden, sondern das Herz wird froh, weil ihnen Jesus begegnet ist, weil sie erkannt haben, das ist Jesus. Sie haben keine eigentlichen Antworten auf ihre Fragen bekommen, aber sie haben Jesus bekommen, wiedergefunden. Ihr Herz ist ans Wort Gottes und an Jesus gebunden worden. Ein doppelter Anker. Das ist Seelsorge in der umfassendsten Art und Weise. Den verunsicherten Menschen, den belasteten Menschen ans Wort Gottes binden. Und damit an Jesus Christus. Aber ihr müsst wissen, dieser Prozess kann lange dauern, bis der Durchbruch geschieht. Ja, und so geht die Geschichte weiter. Sie gehen sofort zurück nach Jerusalem und berichten. Sie haben lange gebraucht, gehen sofort zurück. Was doch eine Begegnung mit dem Auferstandenen alles ändert. Ich habe eine linke Spalte gemacht und eine rechte. Am Tag unterwegs voller Herzensnot, am Abend war ihr das Herz wieder warm. Am Tag lange Flucht aus Jerusalem, am Abend sofortige Rückkehr. Am Tag, sie erkennen Jesus nicht, und am Abend wird er erkannt. Am Tag sind ihre Augen verschlossen, und am Abend sind ihre Augen offen. Ihr Herz war den ganzen Tag voller Trauer, und am Abend ist das Herz voller Freude. Ihr Herz ist unverständig, träge, töricht, und am Abend brennt das Herz. Fragen über Fragen den ganzen Tag, und am Abend ist Jesus Antwort genug. Lieber Zuhörer, lieber Mitchrist, ich kenne dein Herz nicht. Ich weiß nicht, was dich zurzeit umtreibt. Aber diese Begegnung erfüllt mein Herz mit großem Dank und mit Zuversicht und mit Hoffnung, denn ich weiß, Jesus geht mit. Auch wenn ich die Wege nicht verstehe, Jesus geht mit. Jeden Tag, Jesus geht mit. Ich danke Jesus, dass er für mich gestorben ist und auferstanden ist. Ich danke Jesus, dass er lebt. Und ich bitte Jesus, lebe in mir. Ich danke dir, dass deine Kraft genügt für meinen Alltag. Für all das, was mir begegnet wird. Wir haben hier angefangen. Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Amen.